Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns unter ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Wir machen also Fortsetzung in unserer Predigtreihe. Und wir lesen heute den Abschnitt Kapitel 13, Vers 1 bis Kapitel 14, Vers 7. Der Predigttext ist dann der Anfang des Kapitels 14, aber wir lesen, um den Zusammenhang zu erhalten, das ganze Kapitel 13 und dann noch ein paar Verse ins Kapitel 14 rein. Jesaja 13. Ausspruch über Babel, den Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat. Richtet einen Kriegsbanner auf einem kahlen Berg. Ruft ihnen laut zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der Fürsten. Ich habe meinen Geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen zu meinem Zorngericht, meine stolz frohlockenden. Horch, Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk. Horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern. Der Herr der Herrscharen mustert ein Kriegsheer. Sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu verderben. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Sie sind bestürzt. Krämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder darauf zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Und ich werde an der Erde ihre Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophir. Darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn der Herrscharen, und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Und sie werden sein wie verscheuchte Gazellen und wie Schafe, die niemand sammelt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen. Wen man aber erwischt, der wird durchbohrt. Und wer ergriffen wird, der fällt durchs Schwert. Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Gold keinen Gefallen haben. Und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen und kein Mitleid mit den Kindern haben. So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten und keine Hirten werden ihre Herden dort lagern lassen, sondern Steppentiere werden dort liegen und ihre Häuser werden voller Eulen sein und Strauße werden dort hausen und Ziegenböcke herumhüpfen und wilde Hunde werden heulen in ihren verödeten Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Ihre Zeit ist nahe herbeigekommen und ihre Tage sollen nicht verlängert werden. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen und sie werden dem Haus Jakobs anhängen. Und die Völker werden sich ihrer annehmen und sie an ihren Ort bringen und das Haus Israel wird sie im Land des Herrn als Knechte und Mägde zum Erdbesitz erhalten. So werden sie die gefangen nehmen, deren Gefangene sie gewesen sind, und diejenigen beherrschen, die einst sie bedrängten. Und es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr dir Ruhe verschafft von deiner Qual und Unruhe und von dem harten Dienst, der dir auferlegt war, da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen und sagen: Wie hat der Treiber ein Ende genommen? Wie hat die Erpressung aufgehört? Der Herr hat den Stab der Gesetzlosen zerbrochen, den Herrscherstab der Tyrannen, der die Völker im Grimm schlug mit unaufhörlichen Schlägen, der im Zorn Nationen niedertrat mit schonungsloser Verfolgung. Jetzt ruht die ganze Erde und ist still. Man bricht in Jubel aus. Bis hierhin Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Nach einigen Wochen Sommerpause wollen wir heute also endlich die Predigtreihe aus dem Buch Jesaja fortsetzen. Die Pause war insofern gar nicht so schlecht, weil wir ja beim letzten Mal mit dem Kapitel 12 einen ersten größeren Abschnitt dieses Buches abgeschlossen hatten. In allen bisherigen Kapiteln haben wir einen Blick auf die Lage im Volk Gottes in Juda, grob gesagt um das Jahr 600 vor Christus erhalten. 7. Jahrhundert vor Christus. Aber wir haben darüber hinaus auch einige großartige Ausblicke erhalten. Über die Zeit Jesajas hinaus. Bis in unsere Zeit des neuen Bundes hinein. Und genau dieser Bezug auf unsere Zeit und auf unser Dasein als Volk Gottes im neuen Bund macht dieses Buch auch für uns noch aktuell. Es ist mir vor einiger Zeit zugetragen worden, dass jemand über diese Predigtreihe sinngemäß geäußert haben soll, dass hier immer wieder das Gleiche vorkomme. Gericht und Erlösung, nicht diese beiden Elemente. Das finde ich bemerkenswert und gar nicht abwertend, denn das zeigt, dass derjenige gut aufgepasst hat. Gericht und Erlösung und der Zusammenhang zwischen den beiden ist tatsächlich das große Thema dieses Buches und ist uns seit den Anfängen in den vergangenen Monaten immer wieder begegnet. Und je nachdem, wie derjenige es gemeint hat, kann ich ihn jetzt entweder erfreuen oder enttäuschen, indem ich sage, es geht im gleichen Stil weiter. Die Botschaft, die der Heilige Geist durch den Mund Jesajas in den folgenden Kapiteln verkündigt, ist genau die gleiche wie vorher. Selbstverständlich, und das fällt uns sofort an den Zwischenüberschriften in unseren Übersetzungen auf, und auch der Text selbst lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, selbstverständlich geht es wieder um das Thema Gericht. Aber wie bisher geht es nicht um das Gericht, nur um des Gerichts willen. Sondern wie bisher geht die Botschaft vom Gericht Hand in Hand und ist sozusagen eingebettet in die Botschaft von der Erlösung. Das wird in dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, ganz besonders deutlich. Und zwar durch ein einziges kleines Wort. Kapitel 13 ist eine Aneinanderreihung schlimmster Gerichtsankündigungen über Babel, teilweise bis in die grausamsten Einzelheiten geschildert. Und wir fragen uns, ist das wirklich nur Strafe? Verfolgt der Herr hier wirklich nur eine kalte, erbarmungslose Abrechnung mit einer sündigen Nation? Gewiss ist die Sünde Babels der unmittelbare Grund für das Gericht, das über die Stadt und das Land kommen soll. Darüber brauchen wir uns gar keine Illusionen zu machen. Auch wenn uns vielleicht die Gedanken an die damit verbundenen Ereignisse und Schicksale nicht kalt lassen und auch nicht kalt lassen dürfen. Aber hinter dem anderen steht noch etwas anderes. In Kapitel 14 wendet scheinbar das Thema. Ein abrupter Wechsel tritt ein. So scheint es uns, aber es ist nicht so. Denn das Kapitel beginnt mit einem Wort, das bei uns in all den Jahren immer wieder mal in Predigten und Vorträgen herausgehoben worden ist. Nämlich mit dem Wort denn. Das Wörtchen denn kündigt an, dass nun die Begründung für das folgt, was zuvor gesagt wurde. Nun, und was ist die Begründung für das Gericht über Babel? Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen. Was sagt man dazu? Das soll die Begründung sein. Dass der Herr sich über Jakob und Israel erbarmt, ist der Grund für sein vernichtendes Gericht an Babylon. Genauso ist es. Gott richtet Babel, weil er Israel erlösen will. Er hält Gericht über Babel, damit er sein Volk überhaupt erlösen kann. Und darum trifft unser alter Lernvers, Jesaja 1, 27, auch hier wieder haargenau zu. Zion wird durch Gericht erlöst. Aber wir wollen heute auch über diese beiden Elemente hinausblicken. Und darüber hinaus die Frage stellen, wozu wird Gottes Volk erlöst? Was ist der Zweck, das Ziel dieser Erlösung? Und wenn ich jetzt das Thema nenne, unter das ich die Predigt stellen möchte, dann verrate ich schon diesen Zweck. Denn das Thema soll lauten, die Freiheit zum Dienen in der Gemeinde Gottes. Und die Predigt soll in drei Abschnitte gegliedert sein. Erster Abschnitt, die alte Knechtschaft der Gemeinde Gottes. Zweitens, die neue Freiheit der Gemeinde Gottes. Und drittens dann, der Ruf zum Dienen in der Gemeinde Gottes. Die alte Knechtschaft, die neue Freiheit und der Ruf zum Dienen. Der Übergang von Jesaja Kapitel 12 zu Kapitel 13 und folgenden wird in den meisten Bibelübersetzungen mit einer Reihe von Zwischenüberschriften geebnet. Die Ankündigung ist unmissverständlich. Achtung, jetzt kommt etwas Neues. Aber trotz dieser Lesehilfen wird es vielen Lesern so gehen, dass sie erstmal stutzen und sicher gehen, dass sie sich auch nicht verlesen haben. Warum? Weil hier geradezu aus dem Nichts ein Gericht über Babel angekündigt wird. Über Babel? Babylon? Das ist doch sehr erstaunlich. Wenn jetzt schon Gerichte über die Heidenvölker verkündet werden sollen, dann würden uns doch zunächst ganz andere Nationen einfallen. An erster Stelle mal die Assyrer, oder? Erinnern wir uns an die großen Sorgen des Königs Ahas, an die verschiedenen Prophetien Jesajas, gerade mit Blick auf die gerade ins Nordreich eingefallenen Herrscharen der Assyrer. Aber wo lesen wir etwas von einem Gericht über Assyrien? Ja, irgendwo am Ende des Kapitels 14, da tauchen sie dann mal auf. Aber an prominenter Stelle geht es um Babel. Eine Nation, die zur Zeit Jesajas noch gar keine besondere Rolle in der Weltgeschichte spielte. Erst zwei Generationen nach Jesaja sollte Babylonien zu einer Weltmacht werden. Und erst dann sollten sich unmittelbare Auswirkungen auf Juda und Jerusalem ergeben. Zur Lebens- und Wirkungszeit von Jesaja war das jedenfalls noch nicht der Fall. Und doch steht ausgerechnet diese Nation in den Gerichtsworten über die Heidenvölker an erster Stelle. Das ist übrigens unter anderem ein Beleg für die Inspiration und den wahrhaft prophetischen Charakter dieses Buches. Natürlich wird von der Bibelkritik behauptet, ja, dieser Abschnitt, der ist natürlich erst später hineingeschmuggelt worden, als man wusste, was mit Babylonien passiert. Aber solche Spekulationen lassen wir mal beiseite. Doch abgesehen davon, dass Jesaja hier einmal mehr einen visionären Blick in die Zukunft erhält, hat die Nennung Babels noch einen anderen Grund. Im Prinzip könnte hier am Anfang der Kette jede Nation stehen, aber die zuerst genannte, das wäre immer die wichtigste. Und das ist nun also Babel. Der Grund ist, dass Babel hier nicht für sich selbst steht. Jesaja blickt hier nicht nur auf irgendeine Nation, sondern auf etwas Grundsätzliches. Babel steht stellvertretend für etwas anderes. Nicht so wie in der biblischen Begriffswelt Israel als Ausprägung des Volkes Gottes dasteht, so ist Babel genau das Gegenteil davon. Babel oder in neutestamentlicher Sprache Babylon steht stellvertretend für die Welt und für die Menschheit abseits von Gott. Das wird allerspätestens in der Offenbarung deutlich. Aber auch in unserem Text, den wir gelesen haben, da scheint das schon auf. Wenn wir Kapitel 13, Vers 11 lesen, dass der Herr an der Erde ihre Bosheit heimsuchen wird und an den Gottlosen ihre Schuld. Babel ist also hier ein Stellvertreter. Wenn also hier durch den Mund Jesajas ein Gericht über Babylon angekündigt wird, dann verstehen wir dies eigentlich als Ankündigung des Gerichts über die Sünde als solche und über die sündige Menschheit als Ganzes. Natürlich hatte diese Prophetie auch eine zeitliche Erfüllung. Babel, nicht, das zur Zeit Jesajas erst noch groß werden sollte, das wurde Jahrzehnte später tatsächlich völlig verwüstet. Die Meder machen diese großartige Stadt dem Erdboden gleich. Wie im Wort Gottes vorhergesagt, ist von aller früheren Pracht heute nur noch eine Ruinenstätte übrig. Übrigens knapp 100 Kilometer südlich von Bagdad gelegen, also im Irak. Und das einzig Sehenswerte, was von Babel noch übrig ist, das steht heute im Pergamonmuseum in Berlin. Ich weiß nicht, wer schon mal das Ishtar-Tor im Pergamonmuseum angeschaut hat. Aber mit dieser zeitlichen Erfüllung der Prophetie über Babel, das wissen wir alle und das wollen wir auch nicht übersehen, ging ja noch etwas anderes einher, nämlich die Befreiung der zuvor nach Babel verschleppten Juden. Und die Rückkehr eines allerdings nur noch sehr kleinen Überrestes von den Juden nach Jerusalem. Das wäre dann also die zeitliche Erfüllung, die unmittelbare Erfüllung des erwähnten Erbarmens Gottes über Jakob. Aber noch einmal, das ist nicht die eigentliche, nicht die wesentliche Erfüllung dieses Gerichts- und Erlösungswortes. Zu viele Elemente, die uns hier ins Auge springen, die passen einfach nicht zu den damaligen historischen Ereignissen und müssen deshalb auf etwas anderes hinweisen. Die Wahrheit ist also, dass Babel ein Bild für die gottlose Welt ist. Und die Verbannung Israels in Babel ein Bild für den natürlichen Zustand der Kinder Gottes in der Welt. Also für uns. Der Apostel Paulus muss einmal von sich selbst sagen, und wir sprechen es ihm nach, dass wir fleischlich sind, unter die Sünde verkauft. Wir sind keine Geistwesen, die irgendwie über dieser sichtbaren Wirklichkeit schweben, sondern wir stehen mit beiden Füßen mittendrin in dieser Welt. In unserer ganzen Natur teilen wir die Eigenschaften der ganzen Menschheit. Und diese Eigenschaften sind nicht unbedingt die besten. Paulus fasst das als unter die Sünde verkauft sein zusammen. Wir sind auf einem Sklavenmarkt verkauft worden. Adam hat sich damals sozusagen selbst zum Kauf dargeboten. Und wir machen es ihm noch täglich nach. Und der neue Herr, der über unsere Natur herrscht, ist die Sünde. Das ist die Knechtschaft. Die Unfreiheit, die jeden Menschen betrifft. Und aus dieser Knechtschaft im sogenannten Babel, in Babylon, gibt es nur einen Ausweg. Wir müssen freigekauft werden. Aber wie geht das? Können wir uns selbst freikaufen? Können wir der Sünde selbst ihre Entschädigung zahlen und in die Freiheit hinausspazieren? Wir wissen doch, was der Lohn der Sünde ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Können wir den Tod tragen? Es sieht doch vielmehr so aus. Da wir uns selbst eben nicht loskaufen können, muss es ein anderer tun. Ein neuer Herr muss kommen, muss den vollständigen Kaufpreis für uns entrichten. Er muss folglich den Tod erleiden, den eigentlich wir erleiden müssten. Er muss für alle unsere Sünden vollkommen bezahlen. Und so kauft er uns von der Sünde los. Klar wissen wir, wer dieser Erlöser ist. Der ist uns auch im bisherigen Verlauf der Predigtreihe viele Male angekündigt worden. Jesus Christus ist der Erlöser. Und er entrichtet den Kaufpreis, nämlich durch sein Blut am Kreuz. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis dieses Kaufs ist nicht, dass wir sozusagen autonom sind, also frei und unabhängig von allem und von jedem. Vielmehr sind wir in das Eigentum unseres Käufers übergegangen. Christus, der uns erkauft hat, ist unser neuer Herr. Nicht mehr die Sünde herrscht über uns, sondern Christus. Die alte Knechtschaft ist beendet. Auch wenn wir immer wieder zu ihr zurücklaufen. Aber formal ist sie beendet. Aber eine neue Knechtschaft, wenn wir es so nennen wollen, hat begonnen. Als solche, die Christus durch sein Blut erkauft hat. Als solche, die durch Glauben Anteil an dieser wunderbaren Erlösung haben dürfen, sind wir nun Knechte Jesu Christi geworden. Das deutet auch der Predigttext an, wenn er in Kapitel 14, Vers 1 davon spricht, dass die Erlösten Israels zur Ruhe gebracht werden in ihrem Land. Sie werden nicht aus dem untergehenden Babylon befreit, um sich in alle Winde zu zerstreuen, sondern um in das Land zurückzukehren, das Gott ihren Vätern zugeschworen hatte. Das Land, das ein irdisches Abbild des eigentlichen, des himmlischen Vaterlandes sein sollte, dessen Bürgerrecht sie in Christus besitzen. Und mehr noch, nicht nur der Überrest Israels kehrt zurück, nicht nur das winzige Grüppchen, das von der großen Nachkommenschaft Jakobs übrig geblieben ist, sondern wir lesen auch hier wieder das, was wir schon bei vielen vorigen Gelegenheiten gesehen haben. Das Volk Gottes wird erweitert. Fremdlinge, Menschen von nicht-jüdischer Abstammung, schließen sich an. Das Heilswerk Christi betrifft nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Nicht nur Juden wurden von Christus losgekauft, sondern auch Heiden. Aber was heißt es nun, von Christus losgekauft worden zu sein. Nicht von einer Knechtschaft in die andere geraten zu sein. Das klingt ja so, als seien wir jetzt vom Regen in die Traufe gekommen. Aber es fällt doch auf, dass sich auch die Apostel zuweilen als Knechte Jesu Christi bezeichnen. Ja, geradezu als Sklaven Jesu Christi. Und genau das sind sie. Und wir alle sind es auch. Christus ist unser Herr, also sind wir seine Knechte. Nur belegt die Heilige Schrift dieses Verhältnis eigentlich nicht mit dem negativ belasteten Wort Knechtschaft, sondern sie nennt es Freiheit. Diese Freiheit wird in der Bibel, namentlich in den Briefen der Apostel, immer unter zwei Gesichtspunkten gesehen, nämlich Freiheit von etwas und Freiheit zu etwas. Auf den ersten Aspekt sind wir dabei bereits eingegangen. Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Christus hat das für uns überwunden. Er hat das überwunden, was uns unweigerlich in den Abgrund hinabgezogen hätte. Er hat den Tod besiegt, der die Strafe für unsere Sünde war. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Und auch wenn wir aufgrund unserer Natur immer wieder in die Sünde verfallen, immer wieder zu unserer alten Herrin zurücklaufen, hat Christus sie doch für uns überwunden. Wir sind von ihrer Gewalt und von ihrer unerbittlichen Konsequenz befreit. Aber gleichzeitig sind wir auch zu etwas befreit. Christus hat den Zorn Gottes von uns abgewendet. Erinnern wir uns an Kapitel 12. Er hat uns, die wir Feinde Gottes waren, mit Gott versöhnt. Hat uns aus der Fremde wieder in seine Gemeinschaft geführt. Und jetzt sind wir, nachdem uns die Fesseln der Sünde abgenommen worden sind, wieder frei, das zu tun, wozu wir als Menschen von Anfang an berufen waren, nämlich Gott zu dienen. Denn das ist etwas, das der Sünder nicht kann. Der Sünder kann Gott nicht dienen. Der Erlöste kann es. Nicht in eigener Kraft, nicht in seinem Fleisch. Denn da ist immer noch Sünde, nur Sünde. Aber durch Glauben und in Christus, da kann es. In Christus dienen wir also nicht mehr der Sünde. Wir sind durch sein Opfer befreit von ihrer Herrschaft über uns und wir sind befreit zum Dienst an unserem neuen Herrn. Und was heißt es, im Dienst von Christus oder von Gott zu stehen? Die neue Freiheit, zu der Gott uns in Christus berufen hat, ich hatte schon gesagt, sie bedeutet vor allem, dass wir wieder das tun können, wozu wir Menschen ursprünglich einmal geschaffen waren, nämlich Gott zu loben, ihn anzubeten, ihm für alles zu danken, was er ist und was er an uns und für uns getan hat. Dienst an Gott heißt in einem Satz, in dankbarer Anbetung Gottes Ehre zu suchen. Und wie zeigen wir uns dankbar gegenüber Gott? Ist das nur eine gewisse innere Einstellung oder zeigt sich das auch konkret? Wenn wir mal überlegen, was wir über die Dankbarkeit so alles wissen könnten, fällt uns sicher so ein kleines Büchlein ein, das in drei Teile gegliedert ist. Der Heidelberger Katechismus. Und im dritten Abschnitt geht es bekanntlich um die Dankbarkeit. Ein ganzer Abschnitt widmet sich dem Thema Dankbarkeit. Dem Thema, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen, jetzt nachdem er uns aus lauter Gnade von dem Elend der Sünde erlöst hat. Und in diesem Abschnitt stehen dann zwei Stücke sehr prominent, nämlich das Gesetz und das Gebet. Das Gesetz. das wir auch vorhin wieder gelesen haben, das ist die Richtschnur für unsere Dankbarkeit. Das Gesetz ist nicht ein Weg, um etwas vor Gott zu verdienen. Vielmehr ist es der Weg, Gott zu dienen. Indem wir uns in unserem Leben an Gottes Gebote halten, zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit und geben ihm die Ehre. Und damit kommen wir zum Kern der Sache, wie sich das denn nun wirklich zeigt. Das fasst der Apostel Paulus zusammen in Römer 13, wenn er schreibt, denn die Gebote, und dann zählt er einige beispielhaft auf, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe zum Nächsten ist der Kern des Gesetzes. Ohne Nächstenliebe könnte man auch nicht davon reden, dass man Gott liebt und ehrt. Das eine geht nicht ohne das andere. Und dabei ist die Nächstenliebe etwas sehr Konkretes. Sie ist kein allgemeines Gefühl, keine Sentimentalität, sondern sie zeigt sich praktisch. Paulus schreibt an anderer Stelle, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Der Dienst an und füreinander in der Gemeinde Christi, das ist die Erfüllung des Gesetzes. Das ist Ausdruck unserer Dankbarkeit und damit zugleich Dienst an unserem Herrn. Die Berufung zum Dienst aneinander, die wird auch in unserem Predigttext geschildert. Und zwar recht dramatisch. Dort lesen wir nämlich, dass die Fremden, die mit Israel heimziehen ins verheißene Land, dass die als Knechte und Mägde dienen. Ja, dass sie sogar gefangen genommen werden. Heißt das denn, dass der Spieß jetzt einfach umgedreht wird? Erst war Israel den Heiden in Babylon untertänig und nun sind es die Heiden, den Israeliten. Das ist hier nicht gemeint. Wir lesen ja, dass die Völker freiwillig kommen. Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen und sie werden dem Haus Jakobs anhängen und die Völker werden sich ihrer annehmen. Hier wird also keine Versklavung beschrieben, sondern dieses Bild, das Jesaja hier sieht, ist ja eine Vision, oder? Dieses Bild ist ein Ausdruck des Dienstes an den Nächsten in der Gemeinde Gottes. Auch die Fremden, die Nichtjuden, denn das ist ja das Besondere an dieser ganzen Situation, Nichtjuden gehören zum Volk Gottes, auch die sind in Christus erlöst und auch die sind berufen und auch die zeigen ihre Dankbarkeit im Dienst an der Gemeinde. Das wird hier hervorgehoben. Und dieser Dienst, der kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Wir brauchen dabei gar nicht bloß an formelle Dienste zu denken. Gottesdienste oder Kinderstunde oder so weiter. Es geht um ganz kleine Dinge. Dem anderen einfach mal zuhören. Ihn aufmuntern. Vielleicht trösten. Oder auch in bestimmten Angelegenheiten mal ermahnen. Nicht die eigenen Ansprüche und Maßstäbe für verbindlich erklären, sondern sich auch mal zurückzunehmen, seine eigenen Schwächen anzuerkennen und auch auf die Schwächen des Nächsten Rücksicht zu nehmen. Und vor allem haben wir hier auch an das Gebet zu denken. Denn der Heidelberger Katechismus nennt das nicht ohne Grund das vornehmste oder das wichtigste Stück der Dankbarkeit. In unserem Dienst an Gott sind wir vor allem gerufen zu beten, und zwar auch füreinander. Für unsere Gemeinde, für die ganze Kirche und sogar über die Kirche hinaus für die Welt. Jetzt habe ich nur ein paar Punkte aufgezählt und jeder hat sofort gesehen, wie groß unsere Mängel in dem einen oder anderen Punkt sind. Ist es nicht so, dass wir sogar in unserem Dienst an Gott und in unserem Dienst am nächsten ganz und gar auf Gott angewiesen sind. Das ist so. Und darum gehört auch hier Gott alle Ehre. Für uns besteht kein Grund, uns auf die Schulter zu klopfen, wenn wir so dienstbeflissen in der Gemeinde auftreten. Selbst unsere allerkleinsten Dienste aneinander können wir nur im Glauben ausüben. Und nicht bloß deshalb, weil wir uns vielleicht so sympathisch finden, sondern weil wir uns als Glieder eines Leibes verstehen. Eines Leibes unter dem einen Haupt, Christus. Und wozu führt das dann alles? Durch all das verschafft der Herr seiner Gemeinde Ruhe. In Kapitel 14, Vers 3 lesen wir davon, wie das Volk Gottes Ruhe findet. Und auf die Zeit der Knechtschaft zurückblicken kann, als etwas, das lange her ist und das nie wiederkommen wird. Im Text ist gar von Spott die Rede. Aber wenn wir dann mal die folgenden Verse anschauen, das Lied, das das Volk Gottes hier anstimmen wird, dann erkennen wir, dass es nicht um spöttische Selbstüberhebung geht. Der Blick zurück auf die zerbrochene Macht Babylons ist doch in Wahrheit ein Blick in unsere eigene Vergangenheit, in den Zustand von Sünde, von Gottlosigkeit und Tod. Aber dies alles ist vorbei. Das alles ist überwunden. Christus hat diese Last von unseren Schultern genommen und hat sie in den ewigen Abgrund geworfen. Und er hat uns herausgeführt. Herausgeführt in eine neue Freiheit, in der wir ihm und seiner Gemeinde aus Dankbarkeit und wortwörtlich freimütig dienen dürfen. Amen.